先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Ja, zu Deutsch, willkommen im Thomasius Club. Nach längerer krankheitsbedingter Pause starten wir neu durch. Zur Information, der Thomasius Club ist eine Gruppe von jüngeren Menschen, die ein Programm entwerfen und es dann auch durchführen. Mit Bettina Kremberg und mir als hier die links und rechts befindlichen Sesselbesitzer. Und in der Mitte gibt es immer eine Person, meistens eine wissenschaftliche Person, die ein Buch geschrieben hat. Denn darum geht es, über Bücher, die aus dem Bereich der Wissenschaft kommen oder damit zu tun haben, zu reden, auf Deutsch, wie Thomasius das so gewollt hat. Wir freuen uns sehr, dass heute Abend Gerda Baumbach uns die Ehre gibt mit ihrem Buch über die Schauspielerei.
Ja, auch ein herzliches Willkommen meinerseits. Herzlich willkommen, Frau Baumbach. Der Thomasius Club hat sich ja zur Aufgabe gemacht, das Erbe fortzuführen, das Thomasius damals 1688 mit seiner ersten Monatszeitschrift mit wissenschaftlichem Inhalt initiierte, hier in Gesprächsform fortzusetzen. Und insofern werden wir jetzt hier zum Ablauf des Abends einige Worte, etwa eine Dreiviertelstunde oder 40 Minuten gemeinsam ein Gespräch führen. Und dann haben wir ein offenes Mikrofon, also ein Publikumsmikrofon. Dann können Sie die noch offen gebliebenen Fragen oder weitere Fragen gerne stellen. Das Ganze wird dann aufgezeichnet, nicht in einer Monatszeitschrift, sondern in einem Podcast, was man dann nachhören kann. Also in den nächsten Tagen oder ein, zwei Wochen, denke ich mal, wird das dann im Netz sein, auf unserer www.thomasiusclub.de-Seite. Ja, und so viel zum Ablauf des Abends erstmal. Ich darf Frau Gerda Baumbach vorstellen. Sie hat 1994, oder sie ist seit 1994 am hiesigen Institut für Theaterwissenschaften Professorin. Sie hat 78 promoviert, und zwar mit einer Schrift über theatrale Qualitäten bei Heiner Müller. Vielleicht kommen wir nachher noch darauf, was theatrale Qualitäten sind. Auf der Grundlage von Interviews, die man auch hören kann, also nachhören kann, auf MP3 und so weiter, habe ich gelesen. 1993 habilitierte sie sich in Wien mit einem Titel, der schon sehr vielversprechend ist, Seiltänzer und Betrüger, ist dann 1995 erschienen. Sie müssen mich immer berichtigen. Ah, Fragezeichen. Ja, das Fragezeichen habe ich nicht mitbetont. Sie ist Mitarbeiterin in verschiedenen Forschergruppen, unter anderem in Frankreich und Italien. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Theatergeschichtsforschung, vor allen Dingen die europäische Tradition vom 11. bis zum 18. Jahrhundert. Dann die historische Theateranthropologie, wo werden wir vielleicht noch drauf zu sprechen kommen, was das bedeutet. Und ich würde vielleicht ergänzen, ein Gebiet ist, und das kommt auch hier im Buch zum Tragen, die Professionalisierung des Schauspielertums vielleicht. Also könnte man dann mal sehen, ob wir darüber reden wollen. Ihre Publikationsliste ist ganz lang, deswegen greife ich nur einige heraus. Theater, Kunst und Heilkunst, Studien zu Theater und Anthropologie, dann viele Aufsätze zu Differenzen zwischen Spiel und Theater, neuzeitliches Parodieverständnis, Hölle, Teufel, Spielleute und so weiter. Also Sie können das im Netz dann auch selber nachlesen. Ich habe jetzt nur ganz wenige herausgegriffen. Also ist sehr, sehr produktiv offenbar und hat da eine Message, die Sie uns vielleicht heute auch mit Ihrem neuen Buch, was 2012 erschienen ist, beim Leipziger Universitätsverlag. Und dazu möchte ich gleich überleiten. Wir haben heute die Möglichkeit, die Bücher auch hier in einer preiswerteren Variante käuflich zu erwerben. Und zwar für 20 € habe ich gehört, statt 30 €. Es ist ein wunderbar, also zur Ästhetik kann vielleicht der Ulrich noch mehr sagen, ein wunderbares Buch. Also auch erstmal optisch, ästhetisch mit vielen Bildelementen drin auch enthalten. Ja, da kann vielleicht der Ulrich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Er war vorhin ganz, ganz begeistert, auch ja, von der Machart des Buches.
Es hat sehr Haptiker. Gutes Papier, die Abbildungen sind sehr sind farbig, aber nicht fettfarbig. Nein, das ist für ein wissenschaftliches Buch keineswegs so selbstverständlich, dass es derartig gut in der Hand liegt. Ja. Und es ist so ein Mittelding, es ist so eine Art übergroßes Taschenbuch. Es hat eine englische Broschüre, es ist sehr biegsam. Also man kann es irgendwo reinstecken, aber es ist dann auch wieder ein bisschen groß, was den Bildern auf der anderen Seite zugutekommt. Also ich fand das Buch schon sehr schön, konnte mich da schlecht von trennen. Man kann es quasi in jeder Art von Sessel oder Bett sehr gut lesen. Es ist ein Buch, Bettina, wenn ich da überleiten darf, das einem ganz erstaunliche Einsichten vermittelt. Das fängt gleich an damit zu sagen, dass die Frage nach dem Schauspiel die zentrale Frage ist. Und man fragt sich natürlich, wofür denn zentral? Und es stellt sich heraus, für sehr vieles zentral, vielleicht für alles. Es ist so ungefähr so allgemein wie die Frage nach dem Menschen. Und damit hat das Buch ja auch sehr viel zu tun, dass unter anderem auch mal so nebenbei in die Kleinteilchenphysik führt und in die Metaphysik sowieso dauernd. Es ist ein Buch, was sehr interessante Einsichten an unerwarteter Stelle vermittelt. Das heißt, es hat Themen und es hat auch eine Geschichte, aber es erzählt weder die Geschichte von vorne nach hinten, noch macht es aus den Themen auch etwas trocken Akademisches, so wie eine Abhandlung, sondern es ist im allerbesten Sinne ein Essay, der sich sozusagen gedanklich fortbewegt. Mir hat das sehr gut gefallen, aber ich habe aus dieser Lektüre, weil ich ja auch nicht von allem was verstehe, dann doch ein paar Fragen. Darf ich vielleicht gleich mal mit dieser ganz formalen, äußerlichen Frage anfangen? War das denn schwierig, eine Form für dieses Buch zu finden? Es steht drin, es sei aus Vorlesungen entwickelt. Ist das denn so die Vorlesungsform? Wenn ja, dann komme ich demnächst.
Wir können ja mal die Studierenden sehen, ja eine ganze Reihe hier. Fragen, also es ist aus Reinsprechen, jetzt höre ich es, ja. Es ist aus vielen verschiedenen Arten von Vorlesungen entstanden. Ich habe ja auch im Vorwort geschrieben, dass ich mich bei den Studierenden, und zwar durch lange Jahre hindurch, und heute freue ich mich, sind auch Absolventen von uns da, die schon lange fertig geworden sind, dass die mir so lange zugehört haben, so geduldig zugehört haben, weil das natürlich hilft in einem solchen Verständigungsprozess. Das ist ein relativ langer Weg, den man da geht. Also zum Beispiel in diesem Buch spielt ja die Frage eine Rolle, dass man differenzieren kann, historisch zumindest, in drei verschiedene Schauspielstile. Daran habe ich ungeheuer lange gearbeitet und war mir anfangs überhaupt nicht sicher, ob man das so sagen darf, ob man Stile sagen darf, ob die Merkmale überhaupt hinreichen dafür, inwieweit das mit Menschenbildern und Konzeptionen von Menschen im Zusammenhang steht. Und ich erinnere mich noch an vor vielen Jahren Vorlesungen, wo ich also versucht habe, irgendwie mit Skizzen das erkenntlich zu machen, und ich kann mich auch an Gesichter von Studierenden erinnern, die sagten, und das hilft. Naja, natürlich, weil ich natürlich merke, stimmt, das geht nicht auf, so funktioniert das nicht. Und so ist das schrittweise entstanden, und tatsächlich ist es so, dass die letzten Schritte ich gewissermaßen dann nochmal durch Vorlesungen gegangen bin und die Vorlesungsmanuskripte tatsächlich, die letzten dann, also nach diesem langen Prozess, tatsächlich die Grundlage für das, was man dann schreibt. Das ist natürlich nochmal ein anderer Text, das ist klar, aber die Grundlage dafür gewesen sind. Und für den Band 2, an dem ich arbeite, ist das ähnlich. Im Moment lese ich als Vorlesung, du bist herzlich eingeladen, ich freue mich sehr, das zweite Kapitel vom Band 2.
Eine der Thesen ist, und ich muss dann später auch noch nachfragen, dass der Schauspieler vor allen Dingen ein Spieler ist, dass man ihn unterscheiden kann vom Darsteller. Das Spielerische wird an vielen Stellen so richtig plädoyerhaft verteidigt oder gleich im Anfang mit dem Hinweis auf den Regisseur Besson wird das sehr unterstrichen, was man am Schauspieler alles lernen kann, wenn man ihn nicht darauf reduziert, etwas darzustellen. Ist das so ungefähr eine These?
Naja, das Spielerische ist schon nicht unwichtig, aber das ist noch so allgemein, dass es nicht ausreichen würde, das zu beschreiben, worauf es mir hinausgeht. Die Grundfrage ist, Also wenn man von heute ausgeht, wenn man vom heutigen Theater ausgeht, so wie wir es kennen, welche Bedeutung hat der Schauspieler heute bei uns, sagen wir mal, im Stadttheater im Durchschnitt? Er ist im Allgemeinen, trotz einer Reihe von Ausnahmen, aber immer noch also ein Ausübender, einer, der die Vorschläge des Regisseurs in Empfang nimmt, der den Text des Autors hat und der dann suchen muss, auf den Proben seine Version dafür zu finden. Aber er gehört also auch in unserem Sprachgebrauch eigentlich zu den Interpreten. Und mir geht es darum zu zeigen, dass das nicht immer so sein muss und dass das historisch auch nicht immer so gewesen ist. Und ich werfe die Frage auf, ob möglicherweise ein anderes Spielen, was uns nicht so geläufig ist, also mit den Dingen umzugehen, mit den Dingen zu kommunizieren, aber eben auch möglicherweise mit ganz anderen Weltsichten, mit anderen Vorstellungen, ob das vielleicht für uns eine Art von Theater sein könnte, was vielleicht in den Krisensituationen, die wir heute haben, bei allen Fragen, Schwierigkeiten, die wir mit uns haben, möglicherweise eine Institution im ethnologischen Sinne sein könnte, die uns hilft, bestimmte Dinge wieder ins Gleichgewicht zu bringen, uns Kraft zu spenden und ähnliches mehr. Das heißt also, aus diesem Bedeutungstheater, was ja durch die Aufklärung gewissermaßen entstanden ist, ein Stück herauszukommen. Und so gesehen wäre dann, und über lange Zeiträume gesehen, wäre dann der Schauspieler die Hauptperson im Theater. Und nicht viele andere mehr. Aber weil du Besson ansprichst, der hat sich in den 70er Jahren Gedanken gemacht über den Prozess der Arbeitsteilung im Theater. Und hat ihn auch in der Renaissance angesiedelt. Leider hat er das nie publiziert, das ist also nur in den Archivmaterialien enthalten, die er hinterlassen hat. Und das ist ein ganz spannender Vorgang. Also was passiert mit einem aus dem Fest eigentlich erwachsenen Möglichkeit, die Menschen auf der ganzen Welt haben, ohne dass da unbedingt Theater oder so ein Haus draus werden muss, wenn die arbeitsteilig institutionalisiert wird, verschwinden dann möglicherweise Kräfte, die in der Funktion eine wichtige Rolle spielen könnten.
Jetzt klang so ein bisschen an das Therapeutische des Schauspielens, also sich in mehreren Rollen erproben. Worin liegt denn nun das spezifisch Schauspielerische im Unterschied? Sie nennen beispielsweise im Buch gleich am Anfang Helge Schneider. Worin ist der Unterschied zwischen dem, was Helge Schneider macht und anderen schauspielerischen Darstellungsformen?
Oder überhaupt Darstellungsformen? Ich muss dann nur noch mal zu Ihrer Frage zurück, weil das, was ich eben beschrieben habe, würde ich nicht als therapeutisch bezeichnen. Ich weiß nicht, wie Sie es verstanden haben.
Ich habe es auch so verstanden. Du hast davon geredet, dass es uns helfen könnte, wenn wir da ein anderes Verständnis entwickeln, mit den Situationen zurechtzukommen. Das fand ich auch erstaunlich weitgreifend.
Ja, aber das würde ich jetzt nicht im engeren Sinne therapeutisch bezeichnen, sondern es könnte vielleicht, also im medizinhistorischen Sinne, eine Kur sein, aber keine Therapie.
Ach so, aber man könnte durchaus das ja weiterspinnen halt. Also es gibt ja durchaus auch Ansätze im Improvisationstheater beispielsweise, die das durchaus auch therapeutisch nutzen. Also ich dachte jetzt einfach in diese Richtung weiter.
Ja, also, das macht es mir nur gleich wieder so klein und deswegen habe ich mich ein bisschen gewehrt dagegen.
Ah ja.
Aber zu Ihrer Frage. Ich habe das als Aufhänger benutzt, um die Begriffsschwierigkeiten, die Bezeichnungsschwierigkeiten, die man hat, ein bisschen zuzuspitzen und habe versucht, nur darauf aufmerksam zu machen, dass Helge Schneider wunderbarerweise von sich sagt, ich bin ja kein Schauspieler, dann schränkt er ein und sagt, wenigstens kein Berufsschauspieler, ich bin Musiker und Clown. Das heißt, Helge Schneider möchte gar kein Schauspieler sein, er möchte nicht so sein wie das, was heute unter Schauspieler verstanden wird. Und Gardi Hutter umgekehrt ist eine ausgebildete Schauspielerin, wird aber von allen als Clown betrachtet. So, und ich habe also versucht, nur damit erst einmal ein Feld anzureißen, um darauf hinzuweisen, dass möglicherweise Dinge zu diesem Beruf historisch gehört haben, wie eben Tanzen, Musizieren, Singen, mit bestimmten Figuren auftreten, mit bestimmten festen Figuren auftreten, damit bestimmte Kräfte herbeirufen und bestimmte Möglichkeiten haben, die durchaus zum Schauspielerberuf ja viel mehr als zu dem, was wir heute unter den Darstellern verstehen, gehören.
Ja, also das, da will ich nochmal nachfragen, weil das ist einerseits kritisch gemeint, sozusagen diese Öffnung am Anfang, die soll man den Blick dafür öffnen, dass der Schauspieler viel mehr sein kann als das, wozu ihn das Stadttheater gemacht hat. Ja,
ja, was, was wir so, so heute von
davor stehen. So eine Funktionalisierung, die in der Repräsentation steht, die da in der, ja, der Repräsentation gehorcht, der Darstellung von etwas. Da gibt es dieses ABC-Schema oder so. Das ist dann, glaube ich, alles etwas für Theaterwissenschaftler. Aber es kommt dann so durch, dass es damit eine Verengung gibt. Ja. Und es gibt so schöne kleine Geschichten der Verengung. Also es gibt durchaus in diesem Theater der Figuren, die in diesem Buch von Gerda Baumbach auftreten, auch die Bösen, ja, denen der Kasper also mit der Klatsche irgendwie eins drauf gibt. Einer davon heißt Ifland und der geht vielleicht noch, aber dann hat ein Herr Defriend, oder wie wird er ausgesprochen?
Defriend, glaube ich, Defriend, aber genau weiß ich es ja, auch
man nicht. Muss ihn ganz hässlich aussprechen, weil der hat das dann kanonisiert, was der Ifland auch mal so mehr so klassisch-humanistisch gesagt hat. Und damit ist dann sozusagen der Stadttheater geboren. Und der Schauspieler verpflichtet, irgendwelche Rollen auszuüben und sich irgendwie einzufühlen. Ja? Und da gibt es noch einen anderen Herr, der kommt also aus der Philosophie sogar, der Herr Hegel, der hat in seiner Ästhetik auch ähnliche wichtige Dinge gesagt, also von wegen Einfühlen und sozusagen nee, Sein und Schein. Nee, 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 naja, jedenfalls bei Hegel, was auch immer er Falsches gesagt hat. Ja? In den Briefen hat er dann sehr zu erkennen gegeben, dass er auch die Wahrheit kennt. Ja? Er war nämlich im Kasperle-Theater in Wien und hat das ganz toll gefunden und seiner Frau berichtet. Also insofern gibt es so eine Figur der Kritik auch in diesem Buch, die eine Figur der Kritik an der Verengung von Begrifflichkeit ist. Ja? Also soweit, wie auch immer ich jetzt falsch referiert habe, kann man doch gehen, oder?
Ja, du hast es jetzt so als Entwicklungsgeschichte ein bisschen angekantet erzählt, okay, ja, ja. Aber im Kasperle-Theater war er nicht, er war im Vorstadttheater und da haben richtige Schauspieler gespielt und nicht Kasperpuppen, er war nicht im Kindertheater, ja, bitte.
Okay.
Ja, ich habe also eine Bresche für Hegel schlagen wollen.
Ja, für den Hegel, der leider nicht wirksam geworden ist. Ne?
Nein, auch wenn man es genauer liest, habe ich ja auch versucht zu zeigen, dass eigentlich der Hegel bürgerlich verflacht worden ist. Man bezieht sich also immer auf diese berühmte Definition, dass der Schauspieler vom Seinigen nichts dazu tun soll. Ich habe auch philosophisch versucht zu umschreiben, warum. Hegel hat seine Gründe dafür. Und also hat damit dieses Darstellungsmodell installiert habe und alle Leute noch, also an den Konservatorien, alle berufen sich noch auf Hegel. Ja. Nur wenn man dann weiterliest, was die anderen nicht tun, dann sagt er, es gibt noch eine weitere, also neben dem dramatischen Schauspieler gibt es noch eine weitere Form der Exekution. Und dann spricht er von der Commedia dell'arte, wendet sich gegen Ifland und sagt, das ist falsch verstandene Natürlichkeit. Er spricht sehr für die Kunst, lobt Goethe dafür und lobt die Franzosen für ihre hohe Kunsthaftigkeit. Das heißt also, der bezieht sich eigentlich auf den klaren rhetorischen Stil, der kunstvoll ist.
Klar, und die Figur der Kritik kann für so ein Buch ja auch nicht maßgeblich sein, weil es gar nicht wirklich gibt, was es abzulehnen gäbe.
Nein.
Nein, es gibt ja eine Literatur, die verlangt genau nach diesem Stadttheater-Schauspieler.
Ja.
Ja, und es gibt ja eben auch sehr erfolgreich. Ich meine, das ist ja auch nicht, ist ja nicht schlechte Literatur. Goethe und Schiller verstehe ich so, ja. Aber es geht um diese, sozusagen, um ein Aufbrechen, zum Beispiel auch historisch, also auch wenn das Buch jetzt nicht als historische Erzählung angelegt wird, es blendet doch gerne zurück auf die Zeit der Renaissance, wo der Schauspielerberuf eben auch noch dieses Komödiantische haben konnte, wo Komödie eigentlich noch der Überbegriff für Theater war.
Ja.
Und legt auch schon, sagen wir mal, die doppelte Entwicklung da schon an, ja?
Ja.
Vielleicht kannst du das nochmal erzählen, wie war das? Da gibt es sozusagen zwei Theaterformen, von denen dann die eine, die ja auf die Jahrmärkte gegangen ist und die andere in die Häuser. Nein? Schon wieder zu streng?
Ja, ganz am Ende, ja. Ganz am Ende hast du recht. Ich will jetzt hier keine Vorlesung halten. Ich will auch die Studenten nicht zum fünften Mal ermüden damit. Im Band 2, oder nein, du sagst, es wird also nicht eine Geschichte. Also ich versuche, auch was die Geschichtsschreibung anlangt, nicht eine Entwicklungsgeschichte zu erzählen, sondern ich versuche tatsächlich kleine Erzählungen. Also im Band 1 habe ich es mit Stichproben probiert. Also ich habe Wahl getroffen, ich habe das ausgewählt, das. Man hätte auch dieses auswählen können oder jenes und hoffe, dass ich also da die Punkte getroffen habe, die nichts Falsches erzählen. wo auch Lücken und Sprünge dazwischen sind, wo hin und her gesprungen wird, um einfach schon mitzuerzählen, das ist keine Geschichte, wo sich aus dem Niederen etwas Höheres entwickelt hat. Und der Band 2, der den Titel Historien trägt, treibt das weiter, indem nun gewissermaßen diese beiden parallel zueinander verlaufenden Entwicklungen, die, sagen wir mal, im Abendland, also seit der Renaissance ist auch ein weiter Begriff, also seit der Mitte des 16. Jahrhunderts greifbar werden. Aber es gibt ja im Mittelalter auch schon Traditionen. Und ich versuche also im Band 2, im ersten Kapitel, tatsächlich die akademische Tradition zu erzählen. Versuche auch dort zu zeigen, aber natürlich in Vermischung immer auch mit den anderen. Und führe das im Grunde auf, das habe ich heute in der Vorlesung gerade erzählt, ein bisschen peinlich, aber nun gut.
Es sind schon noch andere Leute hier.
Führe das zurück, dass wir im Abendland im Prinzip zwei kulturelle Varianten parallel zueinander, aber auch in Vermischung zueinander haben. Das eine, wenn ich es ganz grob sage, wäre die Synthese von Christentum und Antike. Das ist also die klassisch-akademische Tradition. Aber wir haben eben zugleich auch eine Vermischung von, in Anführungszeichen, Heidentum oder vorchristlichen Glaubensvorstellungen, Mittelalter und Neuzeit.
Was heißt denn akademisch? Nur mal eine Nachfrage. Ist es Schultheater oder was heißt akademisch?
Ich rede nicht nur vom Theater.
Ach so, akademisch, ich rede
von der Wissenschaft. Ich rede von der Kultur. Ich rede von der Geschichte.
Ja, aber ich bringe jetzt gerade Akademie und Theater nicht so zusammen. Abgesehen davon, dass jede Akademie ein schönes Theater abgibt. Aber
in der Renaissance haben sich im Zuge des Humanismus in verschiedenen Städten sehr viele Akademien gegründet. Ja. Und diese Akademien haben sich nicht nur antikisierende Namen gegeben und haben alle als Akademiemitglieder tolle Rollen gespielt, sondern sie haben sich auch Theater geleistet. Und es waren natürlich die Denker, die Philosophen, die versucht haben, die Antike wieder zu gebären. Und deshalb ist also der Begriff theoretisch-akademische Tradition durchaus gerechtfertigt. Aber ich habe nicht nur über Theater gesprochen, sondern jetzt erstmal überhaupt über die kulturelle Situation.
Es gibt schon zwei Stränge, zwei Traditionen, die kann man sozusagen tentativ auseinanderhalten.
Die sind, kannst du nicht streng auseinanderhalten.
Nein, nicht
die
streng,
sind
teilweise tentativ, habe ich gesagt.
Tentativ.
Ja, aber irgendwie muss man sie auseinanderhalten.
Das Wort kannte ich nicht.
Entschuldigung, was heißt versuchsweise?
Was heißt das?
Versuchsweise.
Danke.
Ja. Ja, weil es den Harlekin und den Clown gibt es ja auch manchmal auf der Bühne des Stadttheaters, also in der... Oh Gott, ich...
Tu mal das Stadttheater weg. Ulrich, tu mal bitte das Stadttheater
weg. Ja, und tu mal die Vorlesung weg. Es muss jetzt nicht alles so ganz streng geklärt werden. Wir wollen ja doch die Grundlinien...
Ja, ich will doch hier aber auch kein Mist erzählen.
Das wäre zu begrüßen, aber das passiert jetzt auch nicht. Aber die Differenzierung, also dieser Ansatz bei der anderen Figur, also diese Befreiung für den Schauspieler, ein erweitertes Verständnis vom Schauspieler zu entwickeln, wie kann man das nochmal unterstreichen? Also vielleicht auch mit Hinweis auf die Schrift von Iffland, der vom Schauspieler als Menschendarsteller geredet hat, was ja irgendwie eine Vorstellung ist, an der du dich sehr lange abarbeitest.
Das war mir wichtig, das mal klar zu analysieren. Es gibt nämlich bis heute in der Fachliteratur immer noch große Lobreden auf Iffland. Und mir ging es darum, einfach am Text mal ganz klar zu analysieren, was dort steht. Und es war mir wichtig, dass bei ihm beide Tendenzen begrifflich noch da sind. Die eine wird bei ihm abgewertet, die andere aufgewertet. Aber beide sind noch da und er macht wunderbare Unterscheidungen. Also wenn er zum Beispiel sagt, dass der Menschendarsteller, also das sind vor allem die Deutschen bei ihm, und da geht es ans Herz, die Wahrheit darstellen. Und zwar, indem sie den Menschen darstellen. Und es gäbe andere, die erzählen nur von dem Menschen, und das sind ist die Komödienkunst, das sind die Komödianten. Und schon da bekommst du natürlich so, der entscheidende Punkt ist doch, wenn man Theater macht, gibt es eigentlich immer nur zwei Gruppen. Und überall dort, wo das passiert, ob auf einem Schiff, auf einem Marktplatz oder in der Wüste, findet Theater statt. Nämlich Akteure und Publikum. So, und wenn die Situation für die Akteure und das Publikum so ist wie hier, dass man sich nämlich nicht mal sehen kann.
Aber hören.
Aber hören, aber eben nur hören. Und vor allem, dass man miteinander schlecht Kontakt aufnehmen kann, weil ich ja nicht sehe, wie
das
ihr
kommt.
Das
kommt dann schon noch.
Oh, jetzt habe ich wieder an dem Mikro rumgerammelt, Entschuldigung. Kann man schlecht miteinander kommunizieren?
Es ist jetzt ungefähr 70. Veranstaltung des Thomasius-Clubs. Das wird uns schon gelingen mit dem Kommunizieren. Diese Sessel
sind
immer so tief.
Ist doch nur ein Beispiel. Ich kritisiere doch nicht den Thomasius-Club und die schönen Sessel. Okay. Es war doch nur ein Beispiel. Es war doch nur das Beispiel, dass also gewissermaßen, um über den Menschen, vom Menschen, Geschichten zu erzählen, natürlich ein offener Kommunikationsprozess ist, wo man sich miteinander austauscht. Also bei dieser Form von Theater ist es immer geboten, dass ein unmittelbarer Kontakt zum Publikum stattfindet. Und das bedeutet auch, dass natürlich die Akteure auf der Bühne genau wissen, dort hinten sitzt Peter Förster, den ich jetzt überhaupt nicht sehe, und wo Steffi sitzt, weiß ich nicht. So. Ja? Ja. Sondern, dass du ganz genau weißt, ja, den spiele ich jetzt an. Ja? So. Das ist ein völlig anderer Vorgang, als wenn ein Schauspieler sagt, ich spiele Lear so, wie ihn Shakespeare angeblich gemeint haben soll, wie er aus dem Text hervorgehe, und sich mit diesem Text befasst, so tut, als wäre gar kein Publikum da und Lear darstellt. Ist doch klar, dass das zwei völlig unterschiedliche Wirkungen hat. Bei uns heute ist es so, oder durch den Werdegang ist es so, dass der, der Lear möglichst ihm nahekommend darstellt, ein großer Künstler ist. Während einer wie Helge Schneider über Lear seine Erzählungen macht, indem er möglicherweise auch Seiten von Lear sehen lässt und indem er möglicherweise auf ganz aktuelle Situationen, die wir heute hier haben, anspielt. Das gilt als minderwertig. Das sind ja bloß so. Nur so die Komödianten. Das heißt, es hat sich also ganz tief verinnerlicht bei uns, haben sich bestimmte Werte verinnerlicht. Und da muss man doch fragen, warum ist das so? Welche Hintergründe hat das? Muss das immer so sein? Weil der Witz ist, dass die Renaissance unter 17. Jahrhundert über diese beiden Theaterformen sich niemals kategorisch ausgeschlossen haben gegenseitig, sondern dass die sich eher gegenseitig ergänzt haben. Also dass teilweise sogar haben wir Zeugnisse, dass die an einem Abend unterschiedliche Arten und Weisen mit den Problemen unserer Existenz umzugehen gespielt haben. Das finde ich großartig. Also ich würde mir von Herzen wünschen, also verschiedene Spielweisen an einem Abend zu sehen. Das heißt also, die Orientierung ist eine ganz andere. Es geht nicht darum, eine Handlung ablaufen zu sehen, der ich folge wie im Kino oder so, sondern es geht tatsächlich darum, also dieser unmittelbare Kontakt ist das Primäre und nicht die Handlung, die da vorbeiläuft.
Ja, jetzt kommen im Podcast diese Gesten nicht so ganz zum Tragen.
Ja,
es geht um dieses Überspringen dieser Linie. Das ist in dem Buch gibt es viele sehr schöne Zeichnungen, die immer irgendwie eine Linie in der Mitte haben, weil immer irgendetwas übersprungen werden muss. Fiktion, Realität ist so ein Doppel, wo eine Linie dazwischen ist und so. Ich fand die recht kompliziert. Sehr interessant an diesem Buch finde ich, dass die Autorin immer wieder durchblicken lässt, gleich am Anfang, aber auch zwischendurch, dass eine starke Anregung für das, was sie überlegt, was sie laut vordenkt, jetzt nicht sozusagen, wenn ich das so sagen darf, reiner Intellektualität, kritischem Denken und profunder Lektüre zu verdanken ist, sondern auch aktueller Theatererfahrung. Also bestimmte Theaterleute kommen direkt oder indirekt vor als welche, die, habe ich das richtig verstanden, auch schon experimentiert haben mit einer Form der Schauspielerei innerhalb des Theaters, die diese sozusagen Linie überschreitet oder da eine Kommunikation, eine Brücke darüber schlägt. Also es wird erwähnt, die Ariane Mnuchin, der Peter Brook und, na sag doch mal ein paar.
Na, Gerd Voss zum Beispiel.
Als Schauspieler.
Ist als Schauspieler laufend.
Genau.
Als Beispiel dran.
Da wird eine Szene beschrieben, wo er einen Satz sagt, ich weiß gar nicht mehr in welchem Stück, und dann heißt es, und erst die Kritiken. Und also ich habe das nur aus der Beschreibung, aber ich würde das jetzt wirklich wahnsinnig gerne mal sehen. Ja? Wie er den Kopf so zur Seite wirft und diese Wand, diese vierte Wand, die vor dem Publikum ist, plötzlich sozusagen nicht mehr existiert. Ja?
Für eine Sekunde,
ja. Und dann sagst du, es ging ein wohliges Gefühl durch das Theater oder irgendwie so etwas.
Ja, der einzige lebendige Moment an dem ganzen Abend.
Das ist natürlich ein bisschen wenig, ja.
Ja, weil die Differenz, das Publikum ist doch ganz feinfühlig. Mhm. Das Publikum spürt doch diese Differenz.
Also ich bin auch schon in den 70er Jahren viel ins Kino gegangen und da zum Beispiel in Peter Stein an der Schaubühne. Ja. Diese Stücke, wo man also sozusagen regelrecht prinzipiell versucht hat, eine Frontalsituation aus dem Weg zu gehen. Ja, man ist in die Filmstudios gegangen und hat sozusagen das permanent neue Konstellation von Publikum und dem, was auch immer Bühne ist, dann ausprobiert. Ja, also mal war das unten oben, mal war das links rechts und dann war es ein Kreis und die Mitte und lauter diese Dinge. Und das auch heute ist ja noch der Bau der also Schaubühne, der innere Wiederaufbau eigentlich dazu geeignet, solche verschiedenen Publikumssituationen herzustellen, obwohl es vielleicht immer noch zu wenig ausgenutzt wird oder so. Ne? Aber daher kommt diese Idee. Ist das eine Sache der, sagen wir mal, der 70er Jahre? Oder der Nachkriegszeit?
Nein, schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts.
Okay.
Es hat nur Rückschläge gegeben, einfach durch die großen Diktaturen.
Okay.
Aber und dadurch wirkt es so, als in der Nachkriegszeit war das noch nicht so virulent. Mhm. In der DDR auf alle Fälle ab den 70er Jahren, ganz klar.
Wie zum Beispiel? Wo zum Beispiel?
Ja, ganz stark. Also in vielen Theatern in Berlin. Und das ist wirklich von Besson teilweise ausgegangen. Der hatte ja dann dieses Spektakel erfunden, also wo das ganze Haus geöffnet hat und an ganz verschiedenen Orten im Haus gespielt wurde. Publikum konnte sich auch aussuchen, wo sie hingehen. Und hier wurde eine Farce gespielt. Und dann wurde eine große Sache auf der großen Bühne gespielt und so weiter. Und das haben ja dann ganz viele Theater in der DDR nachgemacht. Also Rudolstadt zum Beispiel machte ganz große Spektakelhalle und viele andere auch. Das heißt also, es ist außerordentlich aufgebrochen worden und war eben dann relativ schnell wieder vorbei. Ne?
Naja, jetzt am Völkerschlachtdenkmal war ja eine ähnliche Situation. Also es gab so postdramatisches Theater. Es ist natürlich mehr Performance, das da stattfindet, aber auch an verschiedenen Orten. Ich habe es mir leider nur erzählen lassen, aber es ist genau das, was Sie erzählt haben. Also, dass an verschiedenen Orten, wo die Leute langgehen müssen, sich selber, also im Laufe des Abends verschiedene Dinge stattfinden und eben der Raum anders genutzt wird, der Kontakt zum Publikum anders genutzt wird, der Akteur anders in Kontakt treten kann zum Publikum und auch, was Sie dazu sagen. Also auch unser Intendant vom Zentraltheater hat ja hin und wieder doch versucht, andere Formen zu finden des...
Sie meinen den letzten,
den vergangenen letzten, Intendant. Den letzten, vergangenen, ja, Herrn Hartmann. Andere Formen zu finden, wie man das Publikum mit einbeziehen kann. Bis zur Beschimpfung beispielsweise. Also ich finde nicht, dass es jetzt tot ist oder dass es nicht mehr stattfindet. Also da gibt es auch so eine schöne Szene, keine Szene, sondern eine Erzählung von Ihnen in dem Buch, wie Brecht sozusagen gerade zu seinen verschiedenen Formen, wie er begeistert wurde von dieser neuen Form des schauspielerischen Agierens, halt, wo er entfremdet andere Figuren darstellen kann, also im Kontakt jetzt mit dem chinesischen Darsteller. Ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen.
Mei Lan Fang. Ja, das war jetzt sehr viel, was Sie also an sehr unterschiedlichen Beispielen angeführt haben. War auch nicht am Völkerschlachtdenkmal. Also insofern sollten wir beide nicht drüber reden, wenn wir es nicht gesehen haben. Und das, was ich da versuche, beschränkt sich ja nicht allein darauf, also das Publikum einzubeziehen, sondern da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Aber ja.
Wie ist das mit Brecht? Also zum Beispiel, das habe ich auch nicht verstanden. Also weil das ist einfach zu schwierig.
Aber ich wollte gerne nochmal, entschuldige Ulrich, wenn ich mal zurückgehe. Wenn du sagst, das ist so schwierig mit der Linie,
ja.
Darf ich das hier an dem Beispiel? Der Raum ist so super dafür.
Ja, der Raum, der eine kleine Bühne hat, wo drei Sessel stehen.
Ja, und einen wunderbaren Teppich.
Auch etwas älter.
Ja, der, das darf ich nicht, ne? Ich darf mich auch nicht nach vorn bewegen.
Gut. Es ist ja dann doch keine Bühne.
Muss ganz still sitzen bleiben, gut.
Wo ist die Linie?
Die notwendige Linie, dass wir Theater spielen können. Also wären wir jetzt, wir spielen jetzt nur uns selber. Wir spielen auch Rollen hier miteinander, wir haben verteilte Rollen, aber wir sind Selbstdarsteller und Laien. Also wir sind jetzt keine artifiziellen Schauspieler. Mal angenommen. Dann befinden wir uns hier in einem besonderen Raum, der besonders gekennzeichnet ist, nämlich zum Beispiel durch diesen wunderschönen alten Teppich. Das heißt, wir befinden uns an einem anderen Ort als die Menschen, mit denen wir uns treffen und mit denen wir irgendeine Beziehung eingehen wollen. Und wenn ich jetzt mal den Grundgedanken nehme, und der kommt eigentlich aus dem Fest, dann sind die Menschen, die, muss mich aber trotzdem mal anders hinsetzen, sind die Menschen, die hierher kommen, in der Realität. Die sind im Rad hierher gefahren, die haben schnell noch was essen müssen, die haben auf die Straßenbahn gewartet, die sind vom Seminar her gerannt, müssen vielleicht heute Abend noch eine Hausarbeit fertig schreiben oder ich weiß nicht was. Das heißt also, die sind in Bedingungen unserer Realität. Wir hier sind in einem Fantasieraum. Wir sind hier an einem anderen Ort. Sagen wir einfach an einem fiktiven Ort. Wenn ich jetzt mal fiktiv völlig neutral nehme und sage, fiktiv ist was Erfundenes. Gehört aber zur Erfindungskraft der Menschen dazu. So. Und nun kann ich diese Linie zwischen uns unterschiedlich behandeln. Ich kann entweder sagen, zwischen dem fiktiven Ort und denen ist eine ganz klare Grenze. Und wir hier oben unterhalten uns miteinander und tun so, als wären die gar nicht da. Und machen hier unser Ding. Die sitzen im Dunkeln, jeder für sich alleine, und beobachten uns und sollen sich dabei denken, ob das bedeutend ist oder ob das bedeutend ist und was es bedeuten könnte. Oder aber, ich kann diese Linie zwischen Fiktion, das heißt also auch allen unseren Fantasien, unseren Träumen, die ja die auch alle haben. Ich kann diese Linie verschieben oder ich kann sie durchlässig machen. Oder ich kann sie so beweglich machen, dass wir hier oben auch zu denen da runter springen können. Die können hier rauf springen, wir können aber auch dadurch die Wand davonlaufen. Sodass, wenn ich beides zusammennehme, Fiktion und Realität, ich entweder beides gemeinsam als Wirklichkeit auffassen kann, deshalb also mein geliebter Manfred Pauli mit seinem Begriff, im Deutschen haben wir wunderbarerweise zwei Worte, nämlich Realität und Wirklichkeit. Und Wirklichkeit, das ist alles, was wirkt, auch unsere Fantasien, unsere Träume, alles das. Dann habe ich eine andere Auffassung. Oder ich mache hier eine Wand und sage zu denen, guckt euch mal an, wie die oben, haltet das für Realität, was die da oben machen.
Das heißt also, es gibt zwei verschiedene Wirklichkeiten oder zwei unterschiedlich erzeugte Wirklichkeiten. Einmal durch Fiktion erzeugte Wirklichkeit, weil die Fiktion wirkt ja auch in gewisser Weise. Ja. Und einmal durch Realität erzeugte Wirklichkeit. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Nein. Weil wenn ich die Fiktion zur Realität hinzunehme, habe ich Wirklichkeit, dann habe ich eine erweiterte Wirklichkeit. Das heißt, ich erreiche mehr Zustände, in denen wir uns alle hin und wieder befinden.
Also das ist ja jetzt sehr philosophisch. Finde ich sehr interessant. Ich bin doch nur hier, weil es das Publikum gibt. Ohne Publikum wären wir hier nicht Fiktion, sonst was. Wir könnten uns nicht inszenieren. Wir könnten das tun, aber es hätte wirklich keinen Sinn und ich glaube, wir täten es auch nicht. Ja. Das heißt, also ich würde mal dieser Konstruktion jetzt bestreiten, dass die Realität, sozusagen die mitgebrachte Realität, nur auf Seiten des Publikums ist. Die ist hier auch. Und auf Seiten des Publikums ist auch ein erhebliches sozusagen Fiktionalitätsbedürfnis, nämlich sich sozusagen in diese wunderbar passive Rolle des schmunzelnden und kritisch sich permanent distanzierenden Zuschauers hineinzuversetzen. Ja. Deswegen wird natürlich die Grenze hier nicht irrealer sozusagen, sondern sie hat eine gewisse Potenz. Und wenn man das Theater sozusagen so allgemein denkt, dass man im Grunde fast jede reale Versammlung von Menschen vielleicht im Sinne eines Festes, ja, als Theater bezeichnet, dann geht es eigentlich im Leben sehr oft darum, was wir aus unserer Rolle hier oder auch dort machen. Stimmt das?
Das ist völlig richtig. Und dazu kommt eben, also wenn du das mit uns hier vergleichst, ich würde das genauso sehen natürlich, sowohl als auch, was wir hier veranstalten. Also wir reden ja jetzt nur. Und man kann sich ja nicht mal bewegen. Also
ich würde mal nur reden. Ich finde es schon sehr gut, wenn man redet.
Ja, da habe ich auch nichts dagegen. Aber bei Theater ist nicht nur reden.
Ja.
Ja. Also wir machen ja hier nur indirekt verborgenes soziales Theater, ja?
So. Naja.
Aber je nachdem, was wir hier veranstalten, also würden wir ja, mal angenommen, wir würden jetzt hier mit verteilten Rollen Antigone lesen. Entschuldigung. Und wir würden, also ja sicher, wir würden aus der Kostümschneiderei schon Kostüme kriegen, die würden aber genauso aussehen wie das, was wir jetzt anhaben. Also ich hätte jetzt vielleicht ein rotes Kleid mit einem größeren Ausschnitt an oder sowas. Du hättest einen schickeren Anzug an. Was passiert dann? Dann wird dem Publikum vorgemacht. Oder nein, wird die intellektuelle Leistung vollbracht. Das Publikum soll denken, solche Konflikte, wie sie Antigone hatte, haben wir heute auch. Wahnsinnserkenntnis, ja? Viel mehr passiert da nicht. Es wird ganz dicht aneinander gerückt. Und dieser besondere Ort hier, dieser besondere Teppich, diese Zeit des Träumens, diese Zeit in andere Räume zu gehen, wird so klein gehalten. Also ich kann es nicht verstehen, warum man heute dauernd Theater, seine richtige Schnapsidee des Regietheaters, warum man heute auf dem Theater dauernd angezogen sein muss wie das Publikum. Die Schauspieler sind doch, also sehen genauso aus wie das Publikum. Die Differenz muss möglichst groß sein, um das überspringen zu können und eine Wirkung zu erzielen.
Ich habe das immer so aufgefasst, dass man das Publikum so anzieht, wie die Zeit, in der man sich so kleidet, also weil man eben mit den Texten zu kämpfen hat, die man zur Aufführung bringen muss. Es hat etwas essentiell mit der Schwierigkeit zu tun, Literatur auf der Bühne darzustellen. Und das führt eben viele Regisseure dazu, zu versuchen, die Distanz, die durch die Rede dort aufgerichtet wird und durch dieses Bekannte, ja, also man kennt das zum Teil und zum Teil weiß man es nicht, aber man erwartet es, die bestimmte Diktion, dass sich auch niemand verhaspelt, ja, verhaspeln zum Beispiel ist ein Fehler, nichts weiter so in diesem Theater, dann versucht man eben Brücken zu schlagen, das zu brechen, man versucht, solange man am Text selber festhält, und das ist ja auch eine Bastion, die dann bei einigen Regietheaterleuten gefallen ist, ja, dass man nicht mehr am Text mehr festhält, sondern nur noch an der Schrumpfversion des Textes, ja, oder so etwas. Aber solange man am Text festhält, hat man dieses Problem, zeitgenössisch zu sein, dem Publikum zeitgenössisch zu sein, es in seine Zeit zu setzen. Also diese Schwierigkeit würde ich zumindest diesen Leuten unterstellen, die so etwas versuchen, das dann durch Kostüme und so weiter wieder wettzumachen.
Ja, ich finde es nur nicht besonders.
Ja, ich kann das nachvollziehen, weil ich zum Beispiel auch diese schweren, auch philosophischen Filme von Capra oder was Sartre oder so, diese Nachkriegszeit, dieses tief bedeutende, ja, so weiter. Das finde ich genauso komisch wie in modernen amerikanischen Filmen, wo das Ende immer so vorhersehbar ist, ja, weil dann immer Papa zu seiner Frau wieder findet, weil in der Zwischenzeit auch die Tochter, meistens sind es jetzt Töchter, irgendwie eine Rolle gespielt. Das ist absolut vorhersehbar. Die Kleinfamilie wird wieder hergestellt. Ja? Und das hat dadurch, dass es in allen möglichen Filmen passiert, wo die Papas Terroristen sind oder Militärleute oder sonst was, hat es dann so etwas überzeitlich Schweres, ja? dass das immer auf diese Lösung hinausläuft. Ja? Da traue ich dann manchmal solchen Figuren wie, was weiß ich, diesen einsamen Privatdetektiven, die völlig bindungsunfähig sind und so weiter hinterher. Aber es sind solche Zutaten der Schwere und der Bedeutsamkeit, ja, die man in manchen Theaterstücken dann gerade so nach dem Kriege hatte, die ganz offensichtlich gebraucht wurden. Ich finde, selbst Brecht manchmal von dieser Schwere, ja, und dieses Geheimnisvollen und so weiter ist dann hinreichend unverständlich, sodass es auch wieder interessant wird. Aber das ist heute ganz weg, oder? Ich meine, Brecht wird ja auch nicht mehr aufgeführt, oder? Na, schon eher nicht. Aber die Zeit, wo die französischen Komiker aufgeführt werden, sind auch vorbei.
Oder habe ich das geträumt? Doch, in Halle, ne?
Na gut, in Halle.
Ja, stimmt.
Hier und da.
Ja.
Ja, liebe Zeit, als ich bin in Frankfurt am Main groß geworden, da ist in den 60er Jahren nur Brecht gespielt worden. Alles, 70er Jahre noch, dauernd, permanent. Alle großen Regisseure waren da, Brecht rauf und runter. Das ist nicht mehr so, weil dieses Theater ist schon einfach nicht mehr so interessant. Es ist zu textbedeutend, das hat eine gewisse Schwere. Und das Buch von Gerda Baumbach verstehe ich auch, sozusagen Lust aufs Theater zu erwecken, ohne dass man immer sozusagen mit, wie heißt das, und tiefere, wie heißt das von Grabbe, dieser Titel? Ja.
Scherz, Satire, Ironie und tiefere
Bedeutung. Ja, genau.
Das Bedeutung.
Eben, genau. Ja.
Aber wenn du mit Filmen kommst, vielleicht kann ich eine Brücke über einen Film schlagen. Weil im Film gibt es ja auch vergleichbare Unterschiede. Obwohl wir dann immer die Leinwand haben, gut. Also wenn ich zum Beispiel an Dead Man mit Johnny Depp denke. Oder an Tarantino. Also ganz besonders in Glorious Bastards. Dann wird dort genauso gespielt. Das wird dort mit filmischen Mitteln gemacht. Ja. Natürlich wird immer angekantet und immer gekippt und wird nochmal dahinter geguckt und nochmal was zitiert und über etwas gespielt.
Ja, na Johnny Depp und auch Robert Downey Jr. oder so, das sind ja Komödianten.
Eben.
Ja.
Eben, und im Stummfilm,
Sandra Bullock
im Stummfilm
auch.
Haben wir es also auf breiter Linie gehabt.
Also hier haben wir das Publikum jetzt schon zu einigen Erregungen gebracht. Besteht denn der Wunsch, per Mikrofon in die Diskussion einzugreifen? Wir hätten das dann. Wo haben wir es denn? Da vorne? Also das Mikrofon sollte schon sein, weil das dann eben auch dokumentiert wird.
Aber weißt du, du hast gesagt, mit dem Brecht, das hast du auch nicht verstanden. Und ja. Da bin ich dir ins Wort gefallen. Soll ich das noch erklären? Oder
bitte.
Lassen wir es jetzt ein und sind müde und warten lieber, was das Publikum jetzt sagt?
Wenn Brecht durch Erklärung gerettet werden kann, bitte.
Nein. Ja. Ich glaube auch nicht, dass man Brecht retten muss. Ich sehe ihn nicht in der Gefahr, unterzugehen, aber weil er ist ja auch ein großer Theatermann gewesen und man muss ja auch die andere Seite sehen. Man kann ja Brecht nicht nur an den Texten festmachen, sagen wir mal, an den späteren Stücken. Da muss man auch sein Exil beachten und dann kann man die nicht an den Stücken, die so mehr, wie hat Heiner Möller mal gesagt, die sind mehr so wie Stahlgerüste durchkonstruiert. Ja? Nur daran kann man ihn, weiß Gott, nicht festmachen. Würde ich sagen. Und von daher gibt es also viele Stärken bei Brecht, wo ich nicht meine, dass...
Ja. Nee, ich habe die Drei-Groschen-Oper in Berlin anmaßen. Jüngst gesehen, in der Inszenierung von Bob Wilson. Das ist ganz großartig.
Ja. Ja.
So, jetzt haben wir Pausen überbrückt. Ich sehe, kann man winken? Also ich meine, ihr seht es da besser. André, siehst du jemanden? Es gibt momentan kein Votum aus dem Publikum.
Also ich würde ja gerne mal die Gelegenheit benutzen und würde gerne euch gratulieren und dir, Ulrich, ganz besonders, dass ihr heute wieder startet mit dem Thomasius Club und es ist mir auch eine große Ehre, dass ich am Anfang sein darf und ich freue mich sehr, dass es den Thomasius Club wieder gibt.
Ja, vielen Dank. Den Thomasius Club gibt es, weil es Leute gibt wie dich, die gute Bücher schreiben und die auf dem Sessel auch bestehen. Denn es ist nicht so einfach, die Fragen von links und rechts sozusagen zu parieren. Es geht uns ja darum, Bettina hat es eingangs schon gesagt, diese Idee aufzugreifen, über Wissenschaft zu reden. Und wir tun das, indem wir mit den Autorinnen und Autoren reden, weil es ja, finde ich, immer eine beeindruckende Energie gibt, Bücher zu schreiben. Das macht man ja nun nicht an einem Nachmittag. Das macht man über Jahre. Das ist eine schwere Arbeit. Und man fragt sich täglich sozusagen, ob das so wichtig ist, ob das so nötig ist und all diese Dinge. Und am Schluss hat man ein Buch und da hat man größte Angst davor, dass das Buch dann auch gelesen wird und dass es so und so gefunden wird. Und das sind also alles Energien, die, wenn sie sich mal in einer Person versammeln und diese Person zur Autorin machen oder zum Autoren, dann hier ein bisschen herausgelockt werden sollen. Bettina, wir haben noch Sachen, die wir herauslocken wollen, oder?
Ja, sicher. Also ich habe noch ein paar Fragen immer übrig. Und zwar zum Schluss Ihres Buches. Also ich komme jetzt nochmal auf den Anfang zurück und gleichzeitig auf den Schluss. Also die erste Frage wäre, könnten Sie vielleicht nochmal kurz skizzieren, wie denn die Unterscheidung der drei, Sie machen so eine Typologie auf zwischen den drei Stilen, einmal komödiantischen, einmal rhetorischen und einmal veristischen Stil, also der Wahrheit verpflichteten, nehme ich an. Und es scheint so zu sein, als wenn Sie einen Gegenangriff gegen Letzteres starten und andere Formen stark machen wollen, auch mehr fokussieren auf das praktische Spielen und die Theorie, in dem ganzen Buch klingt das für mich immer durch, die Theorie zurückdrängen wollen, also nicht das Ideal so stark machen wollen, sondern das physische Spielen des Akteurs in seinen verschiedenen Rollen. Und insofern, also das wäre die eine Frage. Und die zweite ist ganz am Anfang die zentrale, also Sie haben ja die These aufgestellt, die Frage nach dem Schauspieler ist eine zentrale Frage und der Ulrich fragte gleich nach, ja, für wen oder wofür, und auf dieses Modell für den Menschen, also der Schauspieler als Modell für den Menschen, darauf sind wir doch jetzt gar nicht zu sprechen gekommen, aber das wäre vielleicht ein Übergang über die anthropologische Dimension des Schauspielers oder sein, das, was das Schauspielersein für den Menschen bedeuten kann, nochmal zu sprechen zu kommen.
Puh. Also Sie haben das wunderbar beschrieben. Wenn ich das jetzt alles erkläre, sitzen wir morgen früh noch hier.
In Umrissen, ja. Ich meine, so wie der Ulrich den Hegel karikieren kann hier, also müssen wir das jetzt natürlich verknappen und verdichten.
Also ich würde sagen, die Differenzierung in die drei Stile, das kann man wirklich nachlesen, da gibt es auch Skizzen dazu. Das muss ich jetzt im Einzelnen vielleicht nicht tun. Ich habe nur ein Anliegen dabei gehabt, dass nämlich die alte Grundformel, nämlich der Schauspieler A spielt die Rolle B und das Publikum C schaut dabei zu. Das ist also eine Grundformel, die schon lange in der Welt ist und die auch in der Theaterwissenschaft immer noch gern verwendet wird. Und es ging mir darum zu zeigen, es ist ein bisschen differenzierter und es ist ein bisschen mehr. Diese eine Grundformel gibt es tatsächlich, aber die ist eben gewissermaßen nur eine Möglichkeit und es gibt noch zwei andere Möglichkeiten. Verismus ist mehr so gemeint im Sinne von Verismo in der Malerei. Denn um Wahrheit geht es ja in dem ganzen Buch. Und das ist dann letztendlich eine Frage der Erkenntnistheorie. Und da müsste man dann anfangen, sich darüber zu unterhalten, wie viele Wahrheiten es gibt und vor allem welche Erkenntnisse. Und es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, also zu verstehen, dass Theater tatsächlich, Theater ist eine Praxis, ist eine menschliche Praxis und in erster Linie eine physisch-physiologische Praxis. Die ist theoretisiert worden im Zuge der Geschichte, aus guten Gründen, wie auch immer, und ist gewissermaßen zu einem Katheder geworden, um Wahrheiten gewissermaßen zu verbreiten und zu propagieren. Und mein Grundanliegen und das, was mich wirklich bewegt und das, was mich auch weiter vorantreibt und was für Band 2 eine Rolle spielt, und da habe ich keine Ahnung, ob ich das je so wirklich so plausibel erklären kann, wie ich das gerne möchte oder wie mir das vorschwebt, vielleicht habe ich es noch gar nicht richtig verstanden, ist die Grundfrage, ob möglicherweise, also mit diesem physisch-physiologischen, wenn das auch mit Fantasien verknüpft ist, ein Erkennen, ein anderes Erkennen verbunden ist, als die theoretische Erkenntnis. Das heißt, ein Erkennen aus der Teilhabe, ein Erkennen aus der Erfahrung. Was möglicherweise gar nicht unbedingt reflektiert werden muss. Und dass wir alle, also auch solche Erkennensvorgängen ausgesetzt sind oder sie erleben, und dass möglicherweise das im Theater viel wesentlicher ist und dass damit Theater Bereiche unseres Menschseins erreichen kann, die in unserer Realität, so wie unsere Gesellschaft gebaut ist, normalerweise wenig beansprucht werden. Und dass gerade weil sie wenig beansprucht werden, die Gefahr besteht ja, dass wir das verdrängen oder das verkümmert, dass möglicherweise Theater ein Ort sein kann, wo diese Seiten unserer Existenz zur Geltung kommen können. Und je mehr Formen und Möglichkeiten es gibt, in denen das geschieht, umso besser. Ich kritisiere im Grunde nur an den theoretischen Debatten, die seit dem Ende des 18. Jahrhunderts im Prinzip und im 19. geführt worden sind. Gemessen an der Geschichte ist das ein kleiner Zeitraum, dass die so einen Ausschließlichkeitsanspruch hatten. Dass die also deklariert haben, das ist das einzig wahre Theater und das andere, ich verstehe es aus der Situation des Bürgertums. Sie mussten sich nach oben abgrenzen zum Adel, also zum hohen kunstvollen Stil, und sie mussten sich abgrenzen gegenüber dem Pöbel und mussten sagen, das ist alles Pöbelpossen und Schweinkram, damit wollen wir nichts zu tun haben. Und das Bürgertum musste seine eigene Identität finden. Und diese eigene Identität des Bürgertums ist nun mal, Probleme zu haben mit dem offenen Rollenspiel.
Jetzt sind sehr schöne Sätze gefallen. Deswegen haben wir diesen ganzen Abend gemacht. Das erklärt auch ein bisschen, warum der Begriff Mensch und eben bleibt, obwohl er sozusagen ein beiläufig gegebenes und dann vielleicht in die falsche Richtung bewertetes Stichwort gewesen ist aus dem 18., 19. Jahrhundert, dabei bleibt präsent und deswegen ist dieses ganze Buch über Schauspielerei eben auch ein Beitrag zur philosophischen Anthropologie, obwohl wiederum deren Beiträge nur so erwähnt werden, ja, also Simmel und Scheler oder wer auch immer da über den Schauspieler gehandelt hat, weil die wiederum
Plessner, weil die wieder
einen sehr reduzierten, darf ich das so sagen, funktionalistischen Begriff von Schauspielerei
haben? Nein, man kann das den Philosophen nicht vorwerfen. Die sind natürlich von ihrem Bild vom Theater ausgegangen, das sie zu dieser Zeit hatten. Mhm. Und das war das bürgerliche Theater.
Da muss ich auch den Simmel also bisschen verteidigen.
Hätten die andere Form von, ist bei ihm auch schwierig, aber wenn sie andere Formen von Theater gesehen hätten, hätten sie möglicherweise auch philosophisch anders darüber gedacht und andere Modelle gebaut. Das kann man ihnen nicht vorwerfen.
Aber ich finde es schön, dass also sozusagen die Metaphern, die Bilder, mit denen Philosophen operieren und auch die Dimensionen, die sie eröffnen, gerade auch um Erfahrungen anderer Art als jetzt der strikten naturwissenschaftlichen Erkenntnis zu beschreiben, dann eben auch kritisiert werden, beziehungsweise wenn die auch reklamiert werden. Ja, wenn das denen nicht einfach gelassen wird und geglaubt wird, sondern wenn man sagt hier, es kann auch noch eine ganz andere, ich sage es jetzt mal so, Philosophie des Menschen entwickelt werden, wenn wir uns den Schauspieler angucken und dessen, wenn man so will, Unmögliches verschwinden. Es gibt den Schauspieler immer, diesen.
Ja,
natürlich. Der kann nicht weg sein, der ist immer da.
Wir alle springen ja auch auf diese Aktionen an. Ich habe so oft in Vorstellungen erlebt. Also bei Gadi Hutter zum Beispiel. Aber eben auch beim Nuschkin in den großen Sachen. Dass die Leute gehen anders raus, als sie reingegangen sind. Entschuldigung, ich muss mich doch mal bewegen. Ich rede nicht. Sie haben auch ein anderes Verhältnis zueinander. Sie schauen sich anders an. Das heißt, und fragst du die Leute und sagst, was ist denn jetzt mit dir passiert? Was hast denn du da gerade erlebt? Keine Worte dafür. Also wir alle springen darauf an und vielleicht müssen wir das auch alle nicht tot reflektieren. Also.
Aber ich finde gerade eben den Fokus oder die Perspektive aus den Praxen heraus, ohne die Theorie jetzt völlig tot zu machen, aber doch eben zu gucken, wie ist sozusagen ein Begriff des Schauspielens als Modell für Menschsein auch möglich über die verschiedenen Perspektiven auf die Praxen, was da getan wird. Also sozusagen von unten mal die Sache aufzuziehen, erfahrungsbezogen. Ja. Und das meinten Sie ja vielleicht auch in Analogie, wenn die Leute wieder anders herausgehen. Ja, das ist eben erstmal ein Vergnügen oder ein physisches Erlebnis ist und danach reflektiert wird. Ja, also diese unmittelbare Leiblichkeit, die dabei eine Rolle spielt, also von dort her kommt, mal die Sache aufzuziehen, das finde ich sehr aktuell auch. Ja.
Also mein Credo ist für, sagen wir mal, diese Fragen, mit denen ich mich befasse, also gibt es zwei Grundvoraussetzungen. Einmal also ein Verhältnis von Gegenwart und Geschichte. Also, dass ich mich mit Geschichte befasse, um der Gegenwart halber. Und zum anderen das Verhältnis von Theorie und Praxis. Also, dass ich genau gucken muss. Dass ich also nicht alles tot theoretisiere, sondern dass ich die Praxis berücksichtigen muss. Und dass ich von der Praxis ausgehen muss. Und mir geht es auch nicht darum, neue Theorien zu bauen oder sowas. Entschuldigung.
Nein, ich glaube, das schließt es ganz gut an, weil ich wollte so gegen Ende des Gesprächs jetzt noch eine Frage loswerden nach dem Netzwerk rund um Gerda Baumbach. Also das sind Forschungen, du hast es schon gesagt, die sozusagen die Gegenwart und die Vergangenheit verbinden. Also man geht durchaus in die Vergangenheit, auch in die Archive und guckt nach, was Theater alles war, was Schauspielerei alles war, auch im Lichte eben heutige Begriffe zu entgrenzen und fruchtbarer zu machen. Und das ist ja nicht nur all die sozusagen einsame Arbeit der Autorin an ihrem Buch, sondern das ist ein richtiges Netzwerk und da gibt es also eine kleine Schule oder jedenfalls in dem Sinne, dass da mehrere Leute in die gleiche Richtung forschen.
Ja.
Sag mal was dazu.
Ja, sehr gern. Also ich habe ja vorhin schon über die Studierenden gesprochen und ich kann immer nur wieder sagen, ich könnte solche Bücher nicht schreiben ohne die Studierenden, weil ich viel lerne. Also auch viele Anregungen von den Studierenden bekomme. So, und dann gibt es welche, die sich entscheiden, was ja heutzutage nicht so einfach ist, sich entscheiden zu promovieren, aber auch schon aus Abschlussarbeiten und Ähnlichem. Und dann hat sich eben eine Gruppe von Promoventen und mittlerweile auch Postdoktoranden zusammengefunden und wir arbeiten eben kontinuierlich schon seit einer ganzen Reihe von Jahren. Und daraus ist die Reihe, die ich herausgebe, also die Leipziger Beiträge zur Theatergeschichtsforschung, die auch beim Universitätsverlag Leipzig herausgegeben wird, entstanden. Wir haben mittlerweile fünf Bände herausgebracht und das wird sich auch fortsetzen. Also die nächsten Bände sind auf alle Fälle in Vorbereitung. Es findet so ein kleiner Wettbewerb statt, wer jetzt Band 6 wird. Und dazu kommt der Austausch also mit Kollegen sowohl in Österreich und der Schweiz als in Italien und in Frankreich und vielleicht auch in Russland, muss man jetzt mal schauen. Und das sind alles Leute, die sich fürs ähnliche Fragen wie die ich so behandle, interessieren. Aber das ist eine Zusammenarbeit und der eine bringt was ein und der andere fragt zurück oder der nächste sagt, nee, das. Und dann fängt man wieder an zu überlegen und sagt, ja, kann nicht stimmen. Und das ist, macht einfach ungeheuer viel Spaß, so zusammenzuarbeiten. Und ich darf vielleicht, wenn ich ein bisschen Eigenwerbung machen darf, sagen, wir haben heute auch eine Premiere. Wir haben seit einer ganzen Reihe von Monaten hart gearbeitet. Ich hatte nicht gedacht, dass das so viel Arbeit ist. Eine eigene Website, also zu diesen ganzen Schwerpunkten gemacht. Und die ist tatsächlich heute online gegangen. Und die Adresse ist theaterstudien.de.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Wir danken sehr herzlich Gerda Baumbach, hier gewesen zu sein. Der Thomasus Club hat einen sozusagen inoffiziellen oder intimen zweiten Teil. Der findet einfach hier statt und muss überhaupt nicht weggehen. Die Bar ist geöffnet und ich weise nochmal darauf hin, dass das Buch, falls es jemanden interessiert, da hinten zum reduzierten Preis von 20 Euro heute Abend hier zu haben ist. Wir würden uns freuen, Bettina und ich, wenn Sie zum nächsten oder übernächsten Mal, wann auch immer, wiederkommen. Wir treffen uns ungefähr 11 Mal im Jahr. Ja, vielen Dank und tschüss. Musik.